Sind ja Kapitel 11, die Menschen des Glaubens aus dem Alten Testament. Und wenn wir uns erinnern, warum, wie kommt der Schreiber des Hebräerbriefs auf diese Aufzählung dieser Menschen, was wollte er damit erreichen? Er wollte den Menschen, die aus dem Judentum zum christlichen Glauben gekommen waren, an Jesus, und die angefangen haben zu zweifeln, das ist ja das Anliegen dieses Briefes, denen macht er das wichtig. Aber zeigt auch Wege auf, wie kann man fest an Jesus halten. Und ein Weg ist der Glaube. Und deswegen zählt er hier Glaubensmenschen auf, um denen zu zeigen, der Glaube, der wird euch dann festhalten an Jesus. Und so wollen wir uns jetzt auch weiter den Abraham anschauen heute. Der ist in diesem folgenden Text als das Glaubensbeispiel. Ich habe noch eine Frage davor. Ist das ein besonderer Glaube, der durchträgt, Geschwister, oder ist jeder Gottes Glaube, der durchträgt? Trägt uns jeder Gottes Glaube durch oder nur ein besonderer Glaube? Jeder. Dafür wollen wir ringen, Geschwister, dass wir Gottes Glauben haben, denn der wird uns durchtragen. Das waren alles unterschiedliche Menschen, aber hier werden nicht besondere Glauben beschrieben, sondern der Glaube. Jeder christlicher, jeder Gottesglaube trägt uns durch. Wir lesen uns jetzt Hebräer 11, die Verse von 8 bis 19 einmal gesamt und dann werden wir das in Abschnitte teilen. Wenn das möglich ist, hätte ich das gerne in Schlachterübersetzung. Ich kann dann schon mal anfangen zu lesen. Ab Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem Einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie sahen es nur von Ferne, sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Vom Glauben Abrahams. Ich habe das auch so als Überschrift gelassen, denn Vers 11 spricht auch von dem Glauben Sarahs, aber das wird betont, um noch einmal in Vers 12 das Mögliche oder das überhaupt durch Abraham möglich zu machen, musste der Glaube Sarahs das bestätigen. Wir lesen jetzt erstmal die Verse 8 und 10. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Das ist Vers 8. Das ist die Berufung Abrahams. Ich glaube, wir haben sowas bis Abraham nicht in der Heilsgeschichte, dass jemand berufen wurde. Aufgaben bekam Noah, Aufgaben bekam Adam und Eva, aber eine Berufung, so als eine Lebensaufgabe mit einem Ruf Gottes irgendwo zu folgen, das war so in der Form nicht üblich gewesen. Abraham, für ihn war das jetzt eine sehr große Wende in seinem Leben. So wie das hier auch steht, es war kein Erkundschaften vorher, es war kein Wissen, was das ist, wohin sie kommen. Er musste seine vertraute Umgebung verlassen. Und das war auch ein wichtiger Punkt jetzt für die Christen, die aus dem hebräischen Glauben kamen, an die der Brief gerichtet ist. Denn das widerspiegelte zum Teil ihre Geschichte. Sie waren auch so. Sie mussten eine volle Ungewissheit auf sich gehen lassen, weil das, was am Anfang so siegreich schien, sich zu entwickeln, die christliche Gemeinde, die hat so eine massive Verfolgung erlebt, dass die Menschen unsicher wurden, ob das überhaupt eine Zukunft hat, ob das überhaupt noch irgendwer überleben wird, ob das überhaupt was Lebensfähiges ist. Und deswegen diese Geschichte von Abrahams Glauben war schon etwas, was sie sehr gut nachempfinden konnten, was sie auch selber so jetzt erlebten. Diese unsichtbare Zukunft, unsichere Zukunft. Aber sie wussten ja vom Evangelium her, was ihnen zugesprochen war durch den Heiligen Geist, den Menschen des Neuen Testaments. Wenn wir das jetzt mal auf uns übertragen, Geschwister, haben wir was verlassen, als der Ruf Gottes uns traf? Haben wir etwas verlassen? Es ist Uns soll sowas nicht erschrecken. Es ist üblich in der Heilsgeschichte Gottes, glaube ich, dass das Vertraute, menschlich so nahe, Verständliche und diese vielen Worte, wir können es nachvollziehen, nachempfinden, dass das alles mal weggenommen wird. Und was anderes, es ist nicht ziellos, es ist auch nicht ohne Zusage Gottes, aber es sind nicht die Gegebenheiten, die wir aus dem Alltag kennen, die uns dann tragen und halten. Es wird dann auf einmal nur etwas, was wirklich vom Heiligen Geist in unser Herz gepflanzt wird. Und dann haben viele, können sich bestimmt erinnern an das, was sie auf diesem Glaubensweg verlassen haben. Der Abraham reagierte ja auf diesen Ruf Gottes mit Glauben. Und jetzt beschreibt der Vers 9 und 10, wie das geschah. Durch Glauben, wie äußerte sich das? Hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. In unserem kurzen Besuch in Israel, wir haben ja von dem Land, denke ich, nur einen Bruchteil erlebt oder gesehen, aber war das schon, das war, wo wir wohnten, das war die Gegend Abrahams. Ja, das ist Wüste. Das ist unvorstellbare, nicht Sandwüste. Das sind kahle Hügel. Und dass der dem Lot eine fruchtbare Gegend abgibt. Geschwister, irgendwie schaffen wir das so schwer, immer in unserem Alltagsleben solche Entscheidungen zu treffen. Wir möchten das fruchtbare Land nicht abgeben. Und Hebron, die Stadt, die so zu seinem Hauptwohnsitz wurde, in Zelten, ist heute in dem Palästinensergebiet. Das ist heute Autonomie. Es ist mitten im Herzen Israels, es ist Judäa. Aber es ist nichts, was man sagen würde, komm, der christliche Glaube, der gibt dir alles. Das ist er nicht, Geschwister. Der ist dahin gekommen und der musste da ums Überleben kämpfen. Gott hat ihn gesegnet. Aber sie haben Brunnen gegraben in der Wüste. Das war Vertrauen auf Gott. Aber es ist nicht so, alles kommt und ist alles fertig und ist alles gut und du genießt nur noch. Der Glaubensweg geht oft anders. Es ist nicht deswegen, weil Gott uns das nicht gönnt, Geschwister, nur weil wir auf eine, ich glaube, sündige Erde leben. Und das sollen wir nicht vergessen. Und diese Aufzählung seiner Glaubenstaten ist eine große Ermutigung für uns Christen des Neuen Testaments. Eine große Ermutigung. Wenn es mal wirklich wichtig wird, eine Entscheidung, Geschwister, dann wollen wir alles Irdische für zweitrangig zählen. Einfach weil es so ist. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn es Verlust bringt. Und wenn es dann weniger habe. Aber das ist zweitrangig. Es ist nicht in die erste Stelle. Der Abraham wohnte in den Zelten mit Isaak und Jakob. Haben wir hier nicht irgendwie Fragen dazu? hat er mit denen zusammen gewohnt. Isaac war der Sohn. Der Jakob, wer war das? Der Enkel. Ja, wenn man das nachzählt, wie alt Abraham geworden ist, dann muss der so 15 Jahre gewesen sein, als der Opa starb. Sie wohnten und blieben alle Nomaden, die wanderten und in Zelten wohnten. Und dieses Bild ist eins, was einem wahrscheinlich am meisten jetzt auch noch etliche Mal verwundert, dass neben einer Autobahn mit ganz modernen Autos diese Zelten noch immer stehen. Auf dem ganzen Weg bis Jerusalem, bis kurz vor der Stadt, die wohnen die Beduinen heute noch genauso. Die haben einfach ein Zelt übergezogen oder eine Blechbude sich gebaut und wohnen da, leben da noch so in dieser Form. Bei Abraham war das ein Glaubensschritt, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Schwester, uns soll das hier nicht verwundern, dass hier einmal das Land, Stadt und einmal der Ort selber, geh in einen Ort, er wartete auf eine Stadt, sie wanderte in einem Erbteil. Eigentlich ist hier alles das Gleiche gemeint. Das sind unterschiedliche Bezeichnungen für ein geistliches Erbe. Und Israel, das Land, gehört zu dem geistlichen Erbe Gottes an Abraham. Und auch als Land. Und hier wird das oft in Vers 14, glaube ich, lesen wir, dann heißt es auf einmal Vaterland und dann auf einmal die Stadt Gottes, Vers 16, wo das dann doch schon mehr in die Vollendung oder vielleicht sogar auch das tausendjährige Reich gemeint ist. Der Abraham lebte wie ein Fremder. Warum? Das ist erstaunlich, dass er das bewusst macht. Das lesen wir, wenn wir seine Geschichte lesen. Das war ein Glaubensschritt, Geschwister. Es war nicht, dass er nicht die Möglichkeit hatte, aber er hat die Verheißung Gottes vor sich. Ich werde dir dieses Land geben. Und er kauft nichts. Sobald er ein Haus bauen will, da braucht er Land. Da muss er das kaufen. Und die Geschichte, als seine Frau stirbt, als Sarah stirbt, das lohnt sich einfach zu lesen, um zu merken, welchen Einfluss der Mann hatte auf die Menschen, welche Möglichkeiten der hatte, und er hat die nicht genutzt. Er hat das im Glauben nicht getan, obwohl er alles konnte. Er konnte da Land kaufen, so viel er wollte. Er konnte über diese Menschen herrschen, weil er von seiner Wirtschaftskraft viel stärker war. Das sehen wir in diesen Befreiung von Lot, diese 10 Könige, in diesen Kriegen, dass Abraham das alles kann, aber er tut's nicht. Er tut's nicht aus dem Glauben, weil Gott versprochen hat, ich werde dir das Land geben. Aber als er seine Frau beerdigen, ich lese diese Geschichte, das ist einfach, hier kommt das zum Tragen, was hier so kurz in diesen Versen ist. Und Sarah wurde 127 Jahre alt. Das sind die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb in Kiriat Arba, das ist Hebron im Land Kanaan. Da ging Abraham hin, um zu klagen, um Sarah und sie zu beweinen. Danach stand Abraham auf von seiner Toten und redete mit den Söhnen Herz und sprach: Ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Gib mir ein Erbebegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Da antworteten die Hethiter dem Abraham und sprachen zu ihm: Höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Begrabe deine Tote in den besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote darin begraben kannst. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volke des Landes, vor den Hethitern. Ja, es sind schon Gepflogenheiten, Geschwister. Merken wir das? Das ist Kultur. Er scheut sich nicht, Heiden sich zu verneigen. Und er redete mit ihnen und sprach: Wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begrabe, so hört mich und bittet für mich Hebron, den Sohn Zoas, dass er mir die Höhle Machpellas gebe, die ihm gehört und die am Ende seines Ackers liegt. Um den vollen Betrag soll er sie mir zum Erbbegräbnis geben in eurer Mitte. Und Hebron saß mitten unter den Hethitern. Da antwortete Hebron, der Hethiter, dem Abraham, vor den Söhnen Hetz, vor allen, die durch das Tor dieser Stadt ein- und ausgingen, und sprach: Nein, mein Herr, sondern höre mir zu. Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin schenke ich dir dazu und schenke dir von meinem Volk, begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volke des Landes und er redete mit Hebron vor den Ohren des Volkes des Landes und sprach: Wohlan, wenn du geneigt bist, so höre mich. Nimm von mir das Geld, das ich dir für den Acker gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Hebron antwortete Abraham und sprach zu ihm: Nein, mein Herr, höre mich. Das Feld ist 400 Schekel Silber wert. Was ist das schon zwischen mir und dir? Begrabe doch deine Tote. Und Abraham hörte auf Hebron, und Abraham wog für Hebron so viel Geld ab, wie er vor den Ohren der Hethiter gesagt hatte, nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf gangbar und gültig war. So wurde der Acker Hebrons bei Machpella, der Mamre gegenüber liegt, der Acker samt die Höhle, die darin ist, auch alle Bäume auf dem Acker und innerhalb aller seine Grenzen, dem Abraham als Eigentum bestätigt, vor den Augen der Hethiter und aller, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Ackers Machpella, Mamre gegenüber in Hebron, im Land Kanaan. Dieser kleine Auszug zeigt, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war, so zu leben, auf die Verheißung Gottes wartend, dass sie kommen wird, so wie er versprochen hat: Ich werde dir das Land geben. Verse 11 und 12 nehmen Sarah hier mit hinein. Auch das ist sehr erbauend, Geschwister. Wenn wir lesen, was da geschah, als der Engel kam und Sarah lachte, als sie das hörten, was die dem Abraham sagten, dass um ein Jahr sie ein Kind in den Händen, ihr Kind haben würde, dann lachte sie. Und die Männer Gottes, die Engel Gottes, ermahnten dem Abraham und sagen ihm, warum lacht sie? Sie will das nicht zugeben. Aber das hat wahrscheinlich eine Momenterfahrung gewesen. Hier der Text sagt uns, dass Sarah das im Glauben erfasst hatte. Durch den Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für die Frau, für treu achtete, der es verheißen hatte. Und darum ermöglicht sie das. Darum sind auch von einem Einzigen, der doch erstorben war, dem Abraham, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Ja, so glaubte sie, selbst Sarah ist die Glaubende, die diese Verheißung möglich macht. Wir haben Verse 13 und 16 dann von dem Sterben dieser Familie den Bericht. Es ist eine Zusammenfassung. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Geschwister, das ist gerade so das doch zu Staunende, denn die Verheißung war ja das Land, dieses Leben, nicht irgendwann. Und sie sterben und lassen diese Verheißung gelten. Sie wissen, Gott, der das gesagt hat, kann irgendwas tun. Der kann von Toten erwecken. Das braucht er später nochmal, der Abraham, in seine Glaubensprüfung. Wenn wir, und das will ich hier als jetzt den Gedanken sagen, Geschwister, wir stehen doch mit, wer ganz in diese Welt verankert ist und ganz mit dieser Welt rechnet und nur mit dieser Welt, der kann nicht beides. Wir schließen Gottes Ewigkeit aus. Das ist etwas, was sich gegenseitig widerspricht. Wer hier ganz fest ist in dieser Welt, der kann nicht so glauben. Das stört ihm, das lässt er gar nicht zu in seinem Herzen. Hier lesen wir, dass diese Glaubensmenschen, die ganze Familie der Erzväter, die haben es von Ferne gesehen und haben sich darüber gefreut und waren davon überzeugt. Geschwister, wir werden das unbedingt in unserem Glaubensleben immer neu korrigieren müssen, dass wir von dieser Welt loslassen. In allen Altersstufen. Das heißt nicht, dass wir nicht leben wollen und dass wir jetzt schon alles aufgeben sollen. Das ist das nicht gemeint. Wir sind hier dazu da und das hat Gott uns geschenkt, das Leben. Aber das ist oft doch so zu merken, wenn ein Mensch, wie soll ich sagen, seine eigene Lebensüberzeugung entwickelt. Und er wird 40 und er sagt dann auf einmal, irgendwie will ich auch glauben, aber das geht irgendwie gar nicht. Und oft scheint mir so, sind irdische Werte ein ganz großer Haken dabei. Das ist einfach so eingeübt, das Leben, dass man in dieser Welt das so macht und in dieser Welt so regelt. Für mich wird ja keiner was machen. Ich muss ja alles selber machen. Und du wirst ja meine Kinder nicht versorgen. Lass mir das so machen, wie ich das für richtig halte und alles Mögliche. Aber das ist eine eigene Lebensphilosophie, die keinen Raum lässt. Wirklich, jetzt sage ich das ganz bewusst, die lässt keinen Raum für einen ewigen Gott, der Dinge lenkt, der über dieses Leben steht. Und wenn es auch so kommt, dass ich das hier nicht schaffe und irgendwas nicht vollende, was ich meine, das muss ein Mann unbedingt haben, dann hab das eben nicht. Der Gott steht auch noch darüber. Und das gibt mehr als nur das Leben hier. Deswegen ist das schon hier sehr ermutigend für uns, dass sie sogar eine Verheißung hatten für das irdische Leben. Dieses Land wird euch gehören. Und er sieht das nicht. Er stirbt und das passiert nicht. Und der hört nicht auf zu glauben. Und das ist unser ermutigender Text, Geschwister. Nicht aufhören zu glauben. Harre auf Gott. So heißt es im Psalm 42 und 43. Werden viele Probleme angesprochen. Und eine Menschenseele klagt vor Gott. Und er findet immer wieder die gleiche Ermutigung für sich selbst und sagt zu sich selber, harre auf Gott. Und das sehen wir bei Abraham. Es sind nicht immer Lösungen, wir können es nicht immer regeln und klären und alles wieder in Ordnung bringen. Aber das wollen wir mitnehmen, Geschwister. Wir wollen auf Gott vertrauen, der über den Tod Dinge vollenden und machen kann. So haben sie gelebt. Sie haben das willkommen geheißen. Sie haben das begrüßt. Das meinte ich damit, wenn jemand seine eigene Lebensphilosophie hat, der hat nicht Freude an Gottes, ja, an Gottes Konzepten. Der verwirft die. Der verwirft die, der sagt, die sind nicht tauglich für dieses Leben. Aber wer sich im Herzen freuen kann und immer wieder, das müssen wir überprüfen, Geschwister, immer wieder neu, kann ich mich über Gottes Lebensplanung freuen. Dass er ewig ist, dass er weise ist, dass er gut ist und dass er die Dinge führen und lenken wird, auch wenn ich keinen Ausweg sehe, wenn ich gar nicht weiß, was ich machen soll. So sind sie gestorben, haben es nicht gesehen, aber sie haben nicht aufgehört zu glauben. Und so sagt er in Vers 16, nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und so kommt es zum ersten Mal, als Gott sich dem Mose öffnet, ihn ruft und er fragt, wer bist du? Dann nennt er die Namen seiner Väter. Diese Glaubensmenschen. Und Gott bekennt sich dazu, dass er der Gott dieser Menschen ist. Er nimmt diese Menschen um sich und sagt, die gehören zu mir. Das ist ein Bekennen zu ihnen. Er schämt sich nicht, seinen Namen mit ihnen in Verbindung zu bringen. Das war ein Vertrauen. Das war die Belohnung dafür. Das war, was Gott getan hatte weil sie ihm vertraut haben. Schwester, das Vage dazu gegeben, diese, wir nehmen die Verse 19 und dann auch 17, 19 und 22, dann für die weitere Betrachtung zum nächsten Mal. Es sollte die Menschen, die mutlos waren im Glauben, stärken. Und deswegen die alten Glaubensgeschichten von Menschen, Glaube, der durchträgt. Wir haben gesagt, jeder Gottesglaube ist durchtragender Glaube. Und dafür wollen wir unserem Herrn auch bitten, dass er uns in diesem Glauben stärkt. Und ja, das ist schon eine vielseitige Lebenserfahrung, die das hier bestätigt, wie die das ganz praktisch gemacht haben. Verluste mitrechnen, wissen, das ist nicht alles. Gnade, Liebe, Barmherzigkeit sind immer größere Werte als jeder Geldwert. Das ist geistliches Rechnen. Wir wollen zu unserem Herrn beten, dass er uns diesen Glauben schenkt, der uns durchträgt, auch durch schwere Zeiten. Lass uns aufstehen dazu. Unser Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn, den du hingegeben hast, auf den Abraham geprüft, aber in deiner Erfahrung hast du ihm wirklich gegeben. Und so sehen wir, unser Herr, dass deine Liebe nicht gespielt ist, nicht so halbherzig ist, dass jeder, der sich darauf verlässt, es wissen kann, ich habe das mit einem liebenden Gott zu tun. Und nicht alles, was in diesem Leben vorbeigeht oder sich nicht erfüllt, ist vollendet. Du vollendest nur in der Ewigkeit. Hier ist Zeit. Hier ist vorübergehend. Und wir bitten, dass dieser Glaube uns durchträgt, dass wir Menschen sein können, die andere mitziehen und sie ermutigen. Und der immer noch spricht, der Glaube, obwohl die Menschen gestorben sind. Und so danken wir auch für unsere Mütter und Väter, die auch so einen Glauben uns vorgelebt haben, dass er dir immer noch da ist auf dieser Erde. Und wir, wenn wir jetzt darum ringen, auch gerade für Menschen, die in schweren geistlichen Kämpfen sind, dann weißt du das, Herr, dass wir Staub sind, dass wir Menschen sind, die schwach werden, die deine Hilfe und deine Gnade bedürfen. Und wenn wir um Glauben bitten, da sagst du, brauchen wir uns nicht schämen, denn von dir kommen alle gute Gaben. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.